Ich lese den Predigttext. Der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und da die ganz allerletzten Verse. Dann sagte er, also Jesus, zu ihnen: Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte: Alles, was im Gesetz des Moses steht, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, muss sich erfüllen. Und eröffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, so dass sie sie verstehen konnten. Und sagte zu ihnen: So steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben. Und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Amen.
Wann hast du zum letzten Mal so richtig lange warten müssen? Vielleicht auf das Ergebnis einer Prüfung oder du hast dich beworben auf eine Stelle, guckst jeden Tag ins E-Mail-Postfach, du sitzt beim Arzt, wartest und bist nicht sicher, welche Diagnose die Ärztin hat. Du wartest, bis das Kind endlich kommt. Dann ist es da. Du wartest vielleicht auf den richtigen Partner fürs Leben. Kommt er noch? Kommt sie noch? Also warten ist eigentlich nicht schön. Es macht selten Spaß. Und es bringt eigentlich nur Sinn, wenn am Ende was Sinnvolles bei rauskommt. Jesus hat seine Jünger warten lassen. Und wir stehen nicht nur mit dem Kirchenjahr, dem sogenannten Kirchenjahr, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, sondern auch mit diesem Bibeltext, den wir hörten, in einer Wartezeit. Jesus gibt seinen Jüngern Anweisung, solange er noch sichtbar auf der Erde ist, bevor er zurückkehrt in die unsichtbare Welt des Vaters, das nennen wir Himmelfahrt. Und er sagt: Bleibt in Jerusalem, legt nicht gleich los. Der Auftrag war klar. Ihr sollt eigentlich die Welt, nicht weniger als die Welt, erreichen mit der guten Botschaft, dass ich der Herr bin, dass ich mein Leben gegeben habe für die Menschen, dass Gott sie liebt. Aber legt nicht sofort los. Bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch kommen wird, die Kraft aus der Höhe. Lukas 24. Ja, wir hatten ein sehr schönes Tagesseminar gestern und haben uns mit diesem Thema Heiliger Geist beschäftigt. Das war so schön, dass wir heute Vormittag im kleinen Kreis noch weitergemacht haben und haben miteinander gebetet, auf Gott gehört. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen was davon geschmeckt, dass der Heilige Geist überhaupt kein langweiliges Thema ist. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, aus welchen Gemeinden ihr so alles kommt. Ich bin in der evangelischen Kirche zu Hause. Und wenn man da mal so auch altgediente Gemeindeglieder fragt, jetzt kommt der Pfingsten, ne, Heiliger Geist, worum geht's da eigentlich? Da kommt meistens ganz wenig. Vielleicht so die Erinnerung an so einen Bibelvers, wo es heißt, ja, er weht, wo er will. Aber das ist sehr vage. Das ist keine wirkliche Erwartung. Und dann singen wir die schönen Lieder. O komm, du Geist der Wahrheit. Komm und kehr bei uns ein. Da wird der Heilige Geist angesprochen. Er wird gerufen wie ein Freund, wie ein Helfer. Aber ist das real? Erwarten wir wirklich einen Unterschied? Macht das einen Unterschied, ob der Heilige Geist in unseren Gemeinden wirkt oder nicht? Würden wir den Unterschied überhaupt spüren? Nun, wer in der Kirche, in Gemeinden zu Hause ist, der weiß, er gehört irgendwie dazu. Wir beginnen Gottesdienste im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wir wissen so als theologisches Konstrukt, dass es um einen dreieinigen Gott geht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber irgendwie ist er wie so ein Anhängsel. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so wie die Sahne auf dem Kuchen. Manche mögen das und andere sagen, nee, lieber nicht, brauche ich nicht. Manche haben auch Angst vor dem Heiligen Geist. Die haben gehört, da passieren ganz komische Dinge mit den Leuten, die sich für den Heiligen Geist geöffnet haben. Und sagen zu so einem Seminar wie gestern, da gehe ich gar nicht erst hin, das ist mir unheimlich. Also ich kann euch sagen, es ging gestern alles mit rechten Dingen zu. Und wir haben viel Gutes aufgenommen, viel getankt und etwas gemerkt von dem Heiligen Geist, der, ja, so ist im Hebräischen, Ruach, der Atem, der erste Atem der Kirche. Es geht um bewegte Luft, es geht um Dynamik, es geht nicht zuerst um die Idee über Gott. Es geht darum, dass Gott sozusagen in Kraft tritt, dass Gott sich bewegt, dass Gott mir so nahe kommt, dass ich ihn geradezu einatmen kann. Es gibt ja so verrückte Typen, die machen Apnoe-Tauchen. Ne, man guckt mal, wie lange man mit einem Atemzug unter Wasser bleiben kann. Und irgendwann ist man wieder an der Oberfläche, hat es überlebt. Andere sind hier einen Greifswald-Marathon gelaufen. Also Atem ist Leben. Heute Nacht kam ein Kind zur Welt. Mit einem ersten Schrei, ich bin da. Und wir atmen ein Leben lang. Und manchmal verschlägt es uns den Atem, weil irgendwas Schreckliches passiert. Und irgendwann hauchen wir unser Leben aus mit einem letzten Atemzug. Atem ist Leben. Und der Heilige Geist ist der erste Atem der Kirche. Mit ihm steht und fällt sie. Und ich glaube, wir haben wirklich so eine Art Energieversorgungsproblem auch in unseren Kirchen. Da ist viel Machen und Tun. Viele Ehrenamtliche arbeiten bis zur Erschöpfung. Viele Hauptamtliche überlegen, ob sie aufgeben. Es gibt eine sehr hohe Rate von Abbrechern, die gar nicht erst ins Pfarramt, ins Pastorenamt gehen wollen oder nach einigen Jahren sagen, mir reicht's, ich bin erschöpft, ich bin im Burnout. Ja. Ich kann diesen ganzen Kreislauf von Anforderungen kann ich einfach nicht mehr bewältigen. Was fehlt uns? Ich glaube, uns fehlt die Kraft von oben. Uns fehlen nicht zuerst Finanzen, uns fehlen nicht zuerst gute Ideen, sondern der erste Atem der Kirche, der Windhauch Gottes. Und Jesus hat das immer schon gewusst. Und er war gar nicht der Meinung, dass Kirche irgendwie gehen würde aus sich heraus. Ich meine, ich habe jetzt 40 Jahre im Dienst meiner Kirche gearbeitet. Ja. 1984 bin ich im Vikariat begonnen. Ich bin Westberliner und war blutjung und unerfahren. Und dann kam ich in die ersten Gemeinden und dann habe ich von Jesus gepredigt. Und siehe da, Menschen haben sich bekehrt. Sie haben es vielleicht nicht so genannt, aber haben gesagt, ich weiß, es gibt mehr als Nächstenliebe. Toll, ich möchte eine Beziehung zu Jesus. Wir haben Glaubenskurse durchgeführt, haben Kleingruppen gegründet, ein Netz von Hauskreisen. Ich war 29 Jahre auch in einem Hochhausviertel, im Märkischen Viertel, in Berlin-Reinickendorf. Wir haben versucht, Kirche so zu leben, dass es auch Menschen anspricht, die nicht schon den ganzen Code kennen. Haben versucht, niederschwellig diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus zu vermitteln. Und es ist mein größter Lohn, wirklich mein größtes Geschenk nach 40 Jahren, diese ganze Reihe von Menschen, die ich erleben durfte, deren Leben verändert wurde. Allein weil Gottes Liebe in ihr Leben eingekehrt ist. Ja, der erste Atem der Kirche macht lebendig. Zuerst Einzelne. Und wo Einzelne lebendig werden, da bilden sich Gruppen. Wo Gruppen sich scharen um Jesus, da werden sie Bewegung. Und Kirche muss wieder in Bewegung kommen. Kirche muss aus der Kirche raus, hin zu den Menschen. Ihr tut das hier, das ist ein guter Ort. Wie war das am Anfang, als Kirche sozusagen zur Geburt kam? Lukas hat uns ein grandioses Geschichtswerk hinterlassen in zwei Bänden. Er war ein Historiker, eigentlich Arzt, Dr. Lukas, aber Hobbyhistoriker. Und er hat alle befragt, die mit Jesus unterwegs waren. Und der erste Bericht wurde das Lukas-Evangelium. Und dann beginnt er seinen zweiten Bericht. Er widmet dem wahrscheinlich einem irgendwie wohlhabenden oder gebildeten Römer, lieber Theophilus. In meinem ersten Bericht habe ich ja alles zusammengefasst, was Jesus tat vom Tag an, bis, also von Anfang an bis zu dem Tag, als er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Er hat sich ihnen lebendig erwiesen nach seinem Leiden durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und Lukas wiederholt jetzt nochmal das, womit er das Evangelium beendet hat, nämlich dass Jesus sagte, es kommt der Tag, da wird der Heilige Geist auf euch kommen, ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann geht ihr von ihnen. Eine Phase ist abgeschlossen, die Zeit, wo Jesus seine Jünger ausgebildet hat, wo er sichtbar auf dieser Erde war. Und es kommt eine neue Phase. Also eine Überlappung dieser beiden Werke, wie so ein Druckknopf. Und weil es so wichtig war, wiederholt das Lukas, weil es um den ersten Atem der Kirche geht. Tatsächlich, was Jesus den Jüngern hier anvertraut, ist atemberaubend. Er sagt, fangt an in Jerusalem, Judäa, das kannten sie, Samaria. Und dann lässt Jesus mal so ein bisschen Landkarte aus, sagt, bis ans Ende der Welt. Wir, Philippus, Jakobus, weißt du, wo die Erde zu Ende ist? Weißt du es? Ah, ich habe gehört, im Osten ist Indien, ja. Ja, da müssen wir wohl auch mal hin. Thomas war wohl dort. Ägypten, ja, ganz schön heiß. Ah, die Griechen, sehr gebildet, sehr verkopft. Da irgendwo da im Norden, die Germanen, ziemlich wild. Und ich glaube, da Hispania, ich glaube, da ist zu Ende, da im Westen. Und Jesus sagt, fangt an, aber noch nicht. Halten wir das aus? Eine große Aufgabe und nicht gleich loslegen? Halten wir das aus, wenn wir zum Beispiel in einer Gemeindeleitung zusammensitzen und wir beraten, nicht gleich einen Plan zu machen, sondern zu sagen, Moment, etwas Entscheidendes muss da sein, nämlich die Kraft aus der Höhe. Halten wir das aus, zu beten, bis wir ausgerüstet sind? Zwölf Männer, elf Männer, 120 mit den Frauen, den Freunden, dann 3000. So wird eine ganze Bewegung draus und sie gehen in der Kraft des Heiligen Geistes und tun Dinge, die sie eigentlich nicht tun können. Nein, sie erleben, dass sie das Ihre tun und Gott das Seine tut. Und das Entscheidende muss Gott tun. Wir können Kirche strukturell machen, können hier Stühle hinstellen, einen Soundcheck machen, ja. Wir können einen Kirchenchor einüben und die Kerzen anzünden. Aber das Entscheidende kommt vom Himmel. Allein, dass ein Menschenherz sich verändert, das können wir Menschen nicht bewirken. Das ist das Geschenk, das Geheimnis des Reiches Gottes. Wie fangen wir an? Wo fangen wir an? Die Apostelgeschichte ist ein fantastisches Buch. Im Griechischen heißt es ja eigentlich Praxis. Ja? Ist das Buch der Umsetzung. Es ist wirklich so ein Praxisbuch, wo man so einen Reisebericht hat, den Lukas uns hinterlassen hat, mit erst diesen 11, dann 120, dann 3000, dann 5000, immer mehr werden. Es ist eine Bewegung und die wird koordiniert von dieser unsichtbaren Kraft des Heiligen Geistes. Er berät sie. Wenn man die Apostelgeschichte mal so ein bisschen analysiert, sprachlich, und guckt, welche Verben werden da gebraucht im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, dann ist das sehr dynamisch, sehr persönlich. Das ist ganz viel Kommunikation. Philippus erlebt, dass der Heilige Geist spricht zu ihm und dann geht er da auf eine Straße, wo er nicht hin wollte. Ja, dass Petrus hört, der Heilige Geist sagt, da sind Leute vor deiner Haustür, hab keine Sorge, die geh mit ihnen. Ja. Dass der Heilige Geist hindert, dass er berät, dass er beschließt. Haben wir dieses Verhältnis zum Heiligen Geist? Oder ist er für dich Kopfsache? Erlebst du ihn, dass er mit dir kommuniziert? Ist er so, wie der Kirchenvater Augustinus sagte, das Bindeglied, dieses Band der Liebe zwischen dir und dem Herzen des Vaters? Ich glaube, das ist der Heilige Geist, der konkret ist. Und die Jünger warteten. Jesus mutet ihnen das zu, nicht endlos. Sie waren Juden, sie wussten, dass ein Festkalender, also was wir heute Ostern nennen und dann Pfingsten, das sind im Judentum zwei ganz gewichtige Feste, nämlich einmal Pessach, Passa. Man denkt an den Auszug aus Ägypten. Und dann kommt das Wochenfest Schavuot und man feiert die erste Ernte. Und die Jünger wussten, diese 50 Tage sind besondere Tage, allein schon im jüdischen Festkalender. Und sie waren vorbereitet. Die 40 Tage mit Jesus waren ein unglaublicher Crashkurs nochmal. Worum geht es im Reich Gottes alles? Sie verstanden alles unter völlig neuen Vorzeichen. Es war real, was Jesus gesagt hatte, dass er sterben würde für sie und wiederkehrt nach 3 Tagen als der Auferstandene. Und jetzt kamen die ganzen Puzzleteile zusammen. Die Angst war gewichen. Die Freude war da. Sie beteten Gott an und sie wussten, dass sie beschenkt werden mit dem Heiligen Geist, ohne Vorstellung, was das heißt und was er mit ihnen macht. Ich glaube, ihr Lieben, wir brauchen einen Punkt in unserem Leben, wo wir einfach uns ausliefern an Gott und sagen, Gott, hier bin ich. ich kapiere vieles nicht, ich habe keine Ahnung, wohin die Reise geht. Aber ich habe verstanden, du bist gut und dir gehört mein Leben und mach mit mir, was du willst. Ich weiß, als junger Mensch, ich bin ziemlich früh schon Christ geworden, eigentlich so im Konfirmandenunterricht so meine erste Herzensentscheidung für Jesus getroffen. Und dann kam so Schülerbibelkreis, ne, und SND und was man so macht und dann Studium. Aber dann war nochmal eine Schwelle. Und irgendwie, ich merkte, Gott fragt mich, vertraust du mir wirklich? Vertraust du mir auch für deine Lebensführung? Weiß ich, Partnerwahl, Berufswahl, wo es hingeht. Ich wollte zum Beispiel nicht nach Berlin zurück. Diese ummauerte Stadt, diese Insel. Ich wollte nicht zurück. Ja. Und dann ins Märkische Viertel, wo da 40.000 Menschen wohnen, in 12 und 18 Stock. Und die Fassaden schauen mich anonym an. Da wollte ich nicht hin. Und Gott fragte mich, gehört dein ganzes Leben mir? Ich hatte mehrere Schwellen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, ich habe mich bekehrt, aber jetzt nochmal im Klartext. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich glaube, es ist gut, denn du bist gut. Und so muss die Gemeinde immer wieder zu diesem Punkt zurückkehren, wo sie gesagt haben, nicht unser Wille geschehe, nicht unsere Agenda, unsere tollen Ideen. Es ist der Heilige Geist für uns und zeig uns, wie das geht, wenn wir dann von Jerusalem dann nach Antiochia kommen. Ja? Heute Türkei, wo das Erdbeben war, interkulturell auf einmal. Dann nach Griechenland, ja, wo die ganzen Kulte sind, ja, nach Korinth, nach Athen, wo die Philosophen lauern, ja, nach Rom, in diese Machtzentrale. Und der Heilige Geist führt sie von Schwelle zu Schwelle und gibt ihnen Weisheit und gibt ihnen Kenntnis. Toll, Apostelgeschichte ist so ein Lieblingsbuch und man muss sie immer wieder durchlesen und merkt, wie der Heilige Geist sehr real ist und wie er wirklich führt, wenn wir ihn nur führen lassen. Und ich sehne mich danach, dass Gemeinden, ja, auch die vielleicht leer gelaufen sind, oder auch Gemeinden, die boomen und die ihre Programme haben, wo sich die Ältesten, ich sag mal, einfach um den Altar knien, wo sie sagen, Herr, wir übergeben dir neu diese Gemeinde, sie gehört dir, sie gehört mir gar nicht. Können wir das? Können wir loslassen? Ich glaube, erst dann, wenn wir die Kraft aus der Höhe wirklich erleben. In Apostelgeschichte gibt es so eine ganze Reihe von Merkmalen der Kirche. Also da findet man ein ganzes Dutzend. Was hat sie ausgemacht, lebendige Gemeinde? Und ich denke, wir müssen Gemeinde in dieser Zeit wieder neu durchbuchstabieren. Was ist es eigentlich, Kirche zu sein? Ich möchte heute so in Kürze 4 Aspekte nennen, wo sie unterwegs waren in der Kraft des Geistes. Oder wie wir in der GGE Deutschland gerne sagen, Kirche im Geist des Erfinders. 4 Aspekte. Der erste Aspekt, sie ging in der Gewissheit, Jesus lebt. Ich habe das ja auf dem Seminar erzählt. Für mich war das so ein Unterschied, als ich Konfirmand war, bürgerlich, brav, erzogen und so. Aber dann eine Gruppe zu Gast war, das waren bekehrte Hippies, Jesus People. Und die redeten von Jesus wie von ihrem besten Freund. Das kannte ich nicht in meiner Kirchengemeinde. Allein der Satz, Jesus lebt, ja. Manche ein bisschen flapsig, denn dein Gott ist tot, ja, macht nichts. Meiner lebt. Ich habe heute Morgen mit Jesus gesprochen. Jesus lebt. Das hat mich herausgefordert. Das war fast ein bisschen anstößig. Und ich glaube, wenn es um den Namen Jesus geht, geht es um die Frage, ist mein Gott persönlich oder bleibt er irgendwie der liebe Gott irgendwo dahinter in Wolken? Ich merke immer auch so in den Gebeten, auch viel in unserer Landeskirche, da heißt es einfach mal Gott oder guter Gott. Da ist nichts falsch dran. Aber es macht einen Unterschied, ob ich eine Beziehung habe zu Gott, zum lieben Gott, oder ob Jesus mein Herr ist. Denn er allein zeigt mir den Vater und führt mich zum Herzen des Vaters. Und die Apostelgeschichte ist voll davon, wie sie genau diesen Jesus predigen. In Kapitel 2, dass Petrus dann sagt am Pfingsttag, dieser Jesus, den ihr an die Römer ausgeliefert habt, den hat Gott auferweckt, dafür sind wir Zeugen. In Kapitel 3 wird ein Gelähmter geheilt und Petrus und Johannes sagen, Entschuldigung, wir haben gerade kein Geld dabei, Kreditkarte hilft ja auch nicht, der Bettler wartet einfach auf eine Spende. Aber was ich habe, im Namen Jesu, steh auf und sei geheilt. Und dann werden sie vor Gericht gestellt, dann wird ihnen verboten, wir wollen nie wieder diesen Namen Jesus hören von euch, weil der Name Jesus Kraft ist, weil in ihm sich die Geister scheiden. Lebst du in dieser Gewissheit, ich würde fast das alte Kirchenlied zitieren, Jesus lebt mit ihm auch ich. Kannst du das sagen? Kannst du sagen, Jesus ist mein Herr, ich gehe mit ihm, ich bin Nachfolger Christi. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Nachfolge ist Bindung an Christus. Es ist nicht die Erfüllung von irgendwelchen Idealen, dass wir irgendwie möglichst mitmenschlich sind, das ist sekundär. das kommt von alleine, wenn wir mit Jesus leben, sondern dass er mein Herr sein darf. Zweitens, sie lebten erfüllt von der Liebe des Vaters. Wir haben so bei dem Seminar uns nochmal klar gemacht, das Erste, was der Heilige Geist wirkt, ja, es gibt die Gaben, die Charismen. Ja, es gibt die Frucht des Geistes, dass er uns verändert. Ganz wichtig. Aber als Erstes führt er uns zum Herzen des Vaters. Und Paulus sagt im Römerbrief, die Liebe Gottes ist hineingegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und vielleicht sehnst du dich nach dieser Liebe, die dir die Eltern nicht geben konnten. Die Liebe, die dir Freunde immer nur punktuell geben, aber dann wollen sie selber was von dir. Vielleicht bist du unsicher, bin ich wirklich so wertvoll, so angenommen, so attraktiv, wie das die Christen behaupten. Wir müssen irgendwie eine Offenbarung im Herzen, dass wir Geliebte sind, und zwar von Ewigkeit her. Von Ewigkeit her, gewollt und geliebt und einzigartig. Und das transportiert der Heilige Geist in unser Herzen, das ist einzigartig. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, auch wenn man ehrenamtlich oder hauptamtlich in der Gemeinde arbeitet, ob man sozusagen innerlich immer der Liebe hinterherläuft. Ja? Man tut es, um gesehen, um anerkannt zu werden. Und manchmal müssen wir unsere Ehrenamtlichen umschmeicheln, damit sie innerlich satt werden. Ja, Dank, Anerkennung ist wichtig. Oder ob ich die Dinge tue, weil ich ein Geliebter bin und weil die Liebe sich ausdrücken will. Und ich tue es aus Liebe zu Gott und ich tue es vielleicht auch, wenn mich mal keiner sieht. Das war das Zweite. Sie lebten erfüllt von der Liebe des Vaters. Das Dritte, sie rechneten mit der heilenden Kraft Gottes. Das Markus-Evangelium endet mit einem sehr interessanten Schluss oder Anhang, wo es heißt, auch da ein Himmelfahrtsbericht, dass Jesus zurückkehrte zum Vater und setzte sich sozusagen neben ihm auf den Thron. Und sie zogen aus, die ersten Zeugen, und verkündigten den gekreuzigten Auferstandenen, das Evangelium, die gute Nachricht. Und da heißt es so schön, und der Herr wirkte mit ihnen durch die Zeichen und Wunder, die er geschehen ließ. Glaubt ihr, dass Jesus im Himmel sitzt und Däumchen dreht? Glaubt ihr, er sitzt hinter einem großen Bildschirm und scrollt mal durch, was so die Gemeinde weltweit alles macht? Er wirkte mit, da steht im Griechischen etwas von einer Synergie. Ich glaube, dass der Herr jetzt hier ist. Ich glaube, dass die Engel hier sind auf dem Platz. Ich glaube, dass es eine Kooperation gibt zwischen Himmel und Erde. Und der Heilige Geist hilft uns, in diese Kooperation einzutreten. Ich habe mich manchmal auch gefragt, wie habe ich die 40 Jahre und davon einige sehr intensive Jahre im Gemeindedienst, im Pfarrdienst überhaupt durchgehalten. Und ich sage euch ehrlich, ich bin kein Arbeitstier. Ich bin von Natur aus auch nicht robust. Manche Dinge nehme ich sehr persönlich. Und ich hatte trotzdem kein Burnout. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwie besser und stärker bin als andere. Aber ich habe gelernt, sozusagen dem zu folgen. Jesus sagte einmal, was der Vater tut, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Ich habe immer viel Zeit gebraucht für Gebet, auch für mich selbst. Auch des Hörens, des Fragens. Und auch auszuhalten, dass manche Dinge nicht laufen, die man vielleicht von mir erwartet. Eine Gemeinde wird da stark und sie ist da unterwegs im Geist des Erfinders, wo sie wirklich Jesus sozusagen hinterherläuft, wo sie immer im Blickkontakt bleibt und fragt, Herr, was willst du? Jesus wirkt mit. Und so viele Menschen auch um uns rum, auch vielleicht in deiner Nachbarschaft, im Freundeskreis, sehnen sich zutiefst danach, heil zu werden. Ich habe das heute getan. Manche haben dann immer gefragt, wenn einer ein Anliegen mitgeteilt hat, darf ich dir auch jetzt die Hände auflegen, es ist okay, ja, bitte. Keiner hat Nein gesagt. Wir haben gebetet füreinander, auch um Heilung. Wir haben auch gebetet, dass Gott Klarheit gibt. Das ist mein dritter Punkt eigentlich. Der heilende Gott ist auch der, der uns, ja, auf gutem Wege führt. Wir müssen nicht allein sein. Gemeinde heißt, keiner geht allein. Und wenn so eine Gemeinschaft gemeinsam hinhört, ist mein vierter Punkt, sie ging im Hören auf den Heiligen Geist. Das ist wie ein Puzzle. Wir haben das heute erlebt. Wie manchmal hier ein Gedanke, da ein Wort, da eine Bibelstelle, da ein inneres Bild. Und auf einmal gibt das wie so ein Puzzle was Ergänzendes. Das war ein tiefes Glücksgefühl. Und die Urgemeinde hat das erlebt. Die ersten Apostel, wie sie einfach immer wieder hinhörten. Und dadurch waren sie stark. Dadurch gingen sie durch Hindernisse hindurch, selbst durch Verfolgung. Erstens, sie lebten in der Gewissheit, Jesus lebt. Zweitens, sie waren erfüllt von der Liebe des Vaters. Drittens, sie rechneten mit der heilenden Kraft Gottes. Und viertens, sie waren hörende Gemeinde. Ich glaube, es gibt jede Menge Zukunft für die Kirche in Deutschland. Die Formen werden sich ändern. Die Akzeptanz wird vielleicht abnehmen. Die Institution gerät in die Krise. Aber Jesus ist mitten dabei, seine Gemeinde zu bauen. Hier an der Ostseeküste, in Greifswald, an allen Orten unseres Landes und weltweit. Und wir sind auf gutem Weg, wenn wir mit der Kraft aus der Höhe gehen. Wenn wir voneinander lernen. Ich glaube auch die Lerngemeinschaft der Gemeinden untereinander in Greifswald, dass da noch viel Musik drin ist, wenn wir das bewusst suchen. Und ich bete, dass Gott euch segnet an diesem Ort, dass hier wirklich seine heilende Kraft manifest wird, an diesem Ort, in diesem Viertel, in euren Gemeinden, wo ihr herkommt. Und dass ihr das persönlich erleben dürft. Ich muss gar nichts Besonderes tun. Ich muss mich nur ausliefern, nur verfügbar sein für die Kraft aus der Höhe. Und ihr werdet sie erleben. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehr bei uns ein. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du auf meine Brüder und Schwestern kommst. Mit dieser Kraft aus der Höhe. Sie besuchst, sie segnest, sie tröstest, wo sie es brauchen. Sie neu ermutigst, sie eins machst und segnest, dass sie ein Segen werden an ihrem Ort. Zur Ehre des Vaters und des Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes beten wir. Amen.